온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 429. Unschöne Nachrichten erreichten uns diesmal aus Brandenburg. In Cottbus demolierten Nazis einen Bus der Flüchtlingsfrauenorganisation Women in Exile. Diese veranstalteten im Rahmen des Internationalen Frauentags eine Demonstration in der Cottbuser Innenstadt, um auf den zunehmenden Rassismus und Übergriffe auf Geflüchtete aufmerksam zu machen. Mehr Infos findet ihr auf ihrer Webseite www.womeninexile.net. Wir bleiben noch einen Moment in der Region. Auch in Berlin gab es eine Kundgebung anlässlich des zweiten Todestags der Umweltaktivistin Berta Cáceres in Honduras. Eine weitere Meldung kommt aus Costa Rica. Dort finden am 1. April Wahlen statt. Beiträge gibt es diesmal aus Kolumbien zum Thema Kohleabbau und aus Chile zum Wasserkraftwerk Alto Maipo. Wir wünschen euch eine spannende halbe Stunde, das Onda Info-Team.
Proteste zum zweiten Jahrestag der Ermordung von Berta Cáceres.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur Kundgebung und vielen Dank, dass viele trotz der enormen kalten Temperaturen aufgehalten haben.
10 Grad unter Null waren es in Berlin und anderen Städten, wo sich Menschen am 2. März versammelten.
Wir haben heute zu der Kundgebung aufgerufen, um an den zweiten Todestag von Berta Cáceres zu erinnern, die vor 2 Jahren in Honduras ermordet wurde. Und an all die anderen Umweltaktivistinnen, vor allen Dingen in Lateinamerika, in Kolumbien, Ecuador, in vielen anderen Ländern, die ermordet wurden, weil sie die Umwelt schützen wollen.
Die honduranische Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin Berta Cáceres war am 2. März 2016 nachts in ihrem Haus von bewaffneten Killern erschossen worden. Ihr mexikanischer Mitstreiter Gustavo Castro wurde auch angeschossen, überlebte aber den Anschlag. Der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt. Berta Cáceres hatte den Indigenenrat Copin angeführt und internationale Preise für ihre Arbeit bekommen. Jahrelang hatten sie und Copin sich gegen das geplante Megastaudammprojekt Aguas Zarca engagiert. Ihr Kampf richtete sich gegen die damit verbundene Umweltzerstörung und Landvertreibung in Honduras. Währenddessen gingen Polizei und Militär und auch die Betreiberfirma des Staudammprojekts, das honduranische Konsortium DESA, massiv gegen Gegnerinnen und Gegner des Staudamms vor. Internationale Finanzinstitutionen zogen sich aus der Finanzierung des Projekts erst nach dem Mord an Berta Cáceres und vielfachen Protesten zurück. Ein Prozess zur Aufklärung des Mordes war für Ende Februar angekündigt, wurde aber verschoben. Einzelne Anhörungen finden inzwischen allerdings statt. Aktuell wurde David Castillo, Geschäftsführer des Staudammunternehmens DESA, am 2. März als einer der Drahtzieher des Mordes verhaftet. Menschenrechtsgruppen begrüßen das, fordern aber weitere Ermittlungen, vollständige Aufklärung der Hintergründe und ein Ende der Straflosigkeit.
Viva Berta Cáceres!
Viva!
Justicia para Berta!
Justicia! Honduras, escucha! Berlin está en tu lucha!
Honduras, escucha! Berlin está en tu lucha!
Und der Info? Nachrichten. Costa Rica könnte am Ostersonntag einen erzkonservativen evangelikalen Präsidenten bekommen. Das Land, das sich jahrzehntelang rühmte, mit das politisch liberalste auf dem Subkontinent zu sein. Doch so liberal ist Costa Rica nicht. Laut Verfassung nicht laizistisch, sondern katholisch. Abtreibungen sind komplett verboten, innerfamiliäre Gewalt, zahllose Vergewaltigungen von Frauen, die auch wegen der Gerichte meist ungestraft bleiben. Weit über 10.000 minderjährige Schwangere, längst nicht nur in der Provinz. Auch weil gegen Sexualkundeunterricht seit Jahren tausende Eltern entrüstet Sturm gelaufen sind und laufen. Das Recht auf künstliche Befruchtung mussten sich kinderlose Eltern vor dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte einfordern. Fabricio Alvarado, der evangelikale Kandidat, will auch das wenig Erreichte zurücknehmen. Dafür ist er sogar bereit, internationale Institutionen wie den Menschenrechtshof zu verlassen. Der ist pikanterweise in San José, Costa Rica. Internationaler Ansehensverlust und wirtschaftliche Verwerfungen scheinen garantiert. Und das nur, weil eben dieser Gerichtshof im Januar Costa Rica dazu aufforderte, homosexuelle Partnerschaften den Heterosexuellen gleichzustellen. Homos verdienen den Tod, kreischen evangelikale Mütter vor öffentlichen Schulen, und das meinen sie wohl fast wörtlich. Hunderte schwule Jugendliche werden jedes Jahr von ihren Eltern auf die Straße gesetzt und sogar aus Dörfern vertrieben. Frauen mit alternativem Erscheinungsbild inzwischen in aller Öffentlichkeit von rechtgläubigen Rentnerinnen beschimpft. Ist das kleine Tropenparadies, das Jahr für Jahr Hunderttausende, auch schwul-lesbische Touristen anlockt, denn wirklich so reaktionär? Zum Teil ja. Aber das evangelikale Votum entspricht oft der Sehnsucht nach dem alten, sicheren Costa Rica und dem Gefühl des Verlassenseins. Viele fühlen sich durch Freihandel und Globalisierung an die Wand gedrückt. Das ländliche Costa Rica sieht sich von der alles dominierenden Hauptstadtregion abgehängt, ignoriert. Evangelikale Gemeinden sind überall präsent und ihre Mitglieder fühlen sich dort wahrgenommen, zugehörig und begleitet. Gerade weil die Evangelikalen und der Kandidat mit Klauen und Zähnen die Familie verteidigt. Aber es ist ein Familienbild aus dem 19. Jahrhundert. Elternfreizeit, Verbesserung der immer misereren Arbeitsbedingungen, staatlich finanzierte Kindertagesstätten, bezahlbare und gute Schulen, alles das ist in Fabricio Alvarados Wahlkampf kein Thema. Natürlich gibt es Schwule, Lesben, Transpersonen, alleinerziehende Mütter, nicht prügelnde Männer, an anderen Ländern interessierte und aufgeschlossene Menschen, liberale, katholische wie evangelikale Kirchenmitglieder. Aber sie laufen Gefahr, ihr Land, ihr Leben, so wie sie es leben wollen, an einen radikal religiösen und erzkonservativen Eiferer zu verlieren. Tikas und Tikos werden sich ihr Recht und ihr Leben zu verteidigen wissen. Damit würde Costa Rica ein Ende des so friedlichen Miteinanders drohen, auch so ein Image, das Costa Rica so gerne pflegt. Noch bleiben knapp 2 Wochen unentschlossene und Fabricio-Sympathisanten von den Gefahren eines evangelikalen Hardliners als Präsidenten zu überzeugen.
Noch in diesem Jahr werden in Deutschland die letzten Steinkohlezechen dicht gemacht. Doch noch immer ist die Nachfrage für die Stromgewinnung hierzulande groß. Importiert wird der Rohstoff meist aus Übersee. Zu den wichtigsten Kohlelieferanten gehört Kolumbien. In dem südamerikanischen Land wurde vor 1,5 Jahren ein Friedensabkommen zwischen der Regierung und der größten Guerilla-Organisation FARC abgeschlossen. Doch für die Menschen in der Guajira im Norden Kolumbiens gibt es keinen Frieden. Denn hier liegt El Cerrejón, einer der größten Steinkohletagebaue der Welt und eine Bedrohung für das Leben der Menschen in der Region. Radio Onda war für euch vor Ort.
Grüne Hügel, sattes Land. Das ist der Süden der Guajira, einer Halbinsel im Norden Kolumbiens.
Die Böden im Süden der Guajira sind eigentlich sehr produktiv,
sagt Jacqueline Romero von der Fuerza de las Mujeres Bayou, einer Frauen-NGO der indigenen Bayou. Doch der Schein trügt. Die Guajira ist zwar grün, doch sie hat unstillbaren Durst. Seit über 3 Jahrzehnten wird in der Region Steinkohle im großen Maßstab abgebaut.
¿Conoces un lugar donde se conecte una mina con un ferrocarril y un puerto? Ese lugar existe y se llama Cerrejón.
Täglich verschlingt El Cerrejón, eines der größten Kohleabbaugebiete weltweit, 17 Millionen Liter Wasser, um seinen Betrieb aufrechtzuerhalten. Bäche trocknen aus oder werden umgeleitet, um dem unstillbaren Expansionshunger der Mine Platz zu machen. Den Gemeinden, die dicht an den riesigen Kohlelöchern leben, fehlt es deshalb an sauberem Trinkwasser und Wasser für die Landwirtschaft, erzählt uns Crescencio Sijuana, Dorfvorsteher von Campo Alegre.
Unsere Gemeinde befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Mine. Doch von dem Bergbauunternehmen bekommen wir keine Unterstützung. Uns fehlt es hier an allem. Wir leben ohne Strom und Trinkwasser. Es gibt keine Arbeit. Und auch der Staat unterstützt uns nicht.
Campo Alegre ist nur über eine staubige Straße mit tiefen Schlaglöchern zu erreichen. Als wir das Dorf besuchen, leben hier gerade noch 6 Familien in kleinen, ärmlichen Häusern. Das tägliche Leben ist praktisch zum Erliegen gekommen. Dorfvorsteher Crescencio ist besorgt.
Wir befinden uns in einer schwierigen Situation wegen der starken Verschmutzung der Böden. Ackerbau und Viehzucht sind hier kaum noch möglich. Das sind momentan unsere größten täglichen Sorgen.
Früher handelten die Bewohner mit den Nachbargemeinden. Heute ist das Land um Campo Alegre privatisiert, aufgekauft von El Cerrejón. Selbst um zum nahegelegenen Fluss zu gelangen, müssen die Menschen aus dem Dorf nun das Land des Unternehmens durchqueren. Zwar gibt es in Kolumbien nun ein Friedensabkommen und die Waffen zwischen Regierung und der FARC-Guerilla schweigen seit fast anderthalb Jahren. Doch ein Leben in Frieden sieht anders aus.
In Kolumbien ist der Konflikt längst nicht vorbei.
Wer entscheidet darüber, was Frieden bedeutet?
El Cerrejón, das Bergbauunternehmen, ist in der ganzen Guajira präsent. Eine schnurgerade Zugstrecke führt quer durch das Departamento bis an die Atlantikküste, wo in einem eigens errichteten Hafen die Steinkohle in die ganze Welt verschifft wird, auch nach Deutschland. Weiter im Süden der Region, dort, wo sich die riesigen Kohlegruben befinden, ist die Präsenz des Bergbauunternehmens geradezu erdrückend. Die Berge der umgegrabenen Erde sind weithin sichtbar. Überall Schilder, firmeneigene Autos auf den Straßen, Angestellte mit dem Logo ihres Arbeitgebers auf dem T-Shirt.
Responsable de más del 40% de la producción de carbón que se exporta desde Colombia a distintos países del mundo.
El Cerrejón ist ein Gemeinschaftsunternehmen aus drei internationalen Bergbaukonzernen. Glencore aus der Schweiz, BHP Billiton aus Australien und Großbritannien sowie Anglo American, ein südafrikanischer Konzern, ebenfalls mit britischer Beteiligung. Das Unternehmen ist mit Abstand der größte Kohleexporteur Kolumbiens. Und El Cerrejón ist für Landraub und gewaltsame Vertreibungen zahlreicher Dörfer verantwortlich. Unter anderem der afrokolumbianischen Gemeinden von Roche, Chancleta und Tabaco. Seit einigen Jahren ist das Unternehmen bemüht, sein Bad Boy-Image abzulegen, tritt für verantwortlichen und nachhaltigen Bergbau ein und gibt sich offen und dialogbereit. Doch wie sieht das konkret aus? Wir fahren nach Tamaquito Dos, eine Wayuu-Gemeinde, die vor wenigen Jahren und nach 10 Verhandlungen umgesiedelt wurde. Kleine, neu errichtete Häuser reihen sich an eine nicht asphaltierte Straße. Der Boden hat an vielen Stellen tiefe Risse und zeugt auch hier von dem vorherrschenden Wassermangel. El Cerrejón bewirbt das Dorf gerne als ein Vorzeigeobjekt. Die Bewohner sehen das anders.
3 Jahre sind nun seit der Umsiedlung vergangen. Bis heute ist es schwer, mit den Auswirkungen zurechtzukommen. Und wir mussten mit dem Unternehmen nachverhandeln, weil es sich an einen Teil der Abmachungen nicht gehalten hat. Das hat uns in eine schwierige Lage gebracht, da es vor allem um den Zugang zu Wasser ging.
Fasst Ingris Ureche aus dem Gemeindevorstand die Situation zusammen. Eine Alternative zur Umsiedlung gab es für die Gemeinde nicht. Denn der unstillbare Hunger der Mine nach immer mehr Land hat das Leben auf dem traditionellen Gebiet unmöglich gemacht. Der kolumbianische Staat hält sich aus solchen Umsiedlungen meist raus. Die Gemeinden müssen alleine mit dem transnationalen Konzern verhandeln. Ein Dialog auf Augenhöhe findet nicht statt. El Cerrejón setzt dabei nach Auskunft von Expertinnen und Experten gezielt auf Zermürbungstaktik oder die Beeinflussung einzelner Gemeindemitglieder.
Es war in dem Sinne eine gute Umsiedlung, insofern die Gemeinde sich nicht hat spalten lassen, wie in anderen Fällen.
Sagt Jairo Fuentes, traditionsbewusster Dorfvorsteher von Tamaquito. Er hat die Verhandlungen mit El Cerrejón maßgeblich geführt und erklärt uns, wie viele Opfer seine Bewohner bringen mussten. Sie verloren nicht nur ihre Lebensgrundlagen, sondern auch ihren spirituellen Ort und viele auch ihren Bezug zur Kultur der Wayuu. Alkohol, Drogen, Teenager-Schwangerschaften sind heute an der Tagesordnung.
Das Unternehmen hat uns Vertreibung, Hunger und Elend gebracht, keinesfalls Entwicklung. Nur sehr wenige Menschen hier haben tatsächlich etwas vom Bergbau. Der Reichtum der Guajira wird einfach mitgenommen.
Die Voraussetzungen in der südlichen Guajira könnten eigentlich gut sein. Die Böden sind fruchtbar und die kleinbäuerlich geprägten Gemeinden könnten sich selbst ernähren. Wäre da nicht die Mine? Trotz des Rohstoffreichtums gehört das Departamento zu den ärmsten in ganz Kolumbien. Für Wayuu-Aktivistin Jacqueline liegt der Grund dafür auch im unzureichenden Friedensabkommen, das die Regierung und die FARC-Guerilla vor etwa anderthalb Jahren abgeschlossen haben.
International wird sehr wenig über die Umsetzung des Friedens gesprochen. Der bewaffnete Konflikt hat nicht in den Städten stattgefunden, sondern auf dem Land. Die Landbevölkerung war besonders hart vom Konflikt betroffen. Deshalb muss ein entscheidender Teil des Friedens auch der territoriale Frieden sein.
Territorialer Frieden? Was heißt das? Recht auf Land, auf Ressourcen und ein selbstbestimmtes Leben. Und nicht Recht des Stärkeren. Catalina Caro ist Bergbauexpertin bei der Umweltorganisation Sensat Agua Viva, die Gemeinden in der Guajira unterstützt.
Wir sind
einerseits sehr glücklich über den Abschluss des Friedensabkommens. Aber es ist nicht der Frieden, den die Gemeinden fordern. Sie wollen keine Unternehmen auf ihren Gebieten. Sie wollen sauberes Wasser, keine Militärs.
Frieden in Kolumbien bedeutet also mehr als die Abwesenheit des bewaffneten Kampfes. Und er ist vor allem in den ländlichen Regionen überaus fragil.
Mit dem Friedensabkommen haben gleichzeitig die Morde an gesellschaftlichen Aktivisten rapide zugenommen. Genau diejenigen werden ermordet, die die Natur verteidigen, die sich gegen die großen Unternehmen zur Wehr setzen.
Catalina und Jacqueline sind sich darüber einig, was eine der größten Gefahren für den Friedensprozess ist. Das ökonomische Modell. Denn die kolumbianische Regierung setzt weiter konsequent auf die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und erhofft sich mit dem Image des befriedeten Landes vor allem neue Investoren.
Aber wer lebt hier? Die Indigenen, die Afro-Kolumbianer. Wir können so lange nicht von Frieden reden, solange der kolumbianische Staat unser Land den transnationalen Konzernen überlässt. Das wird auch weiterhin Konflikte provozieren.
Der rücksichtslose Rohstoffabbau. Er war nicht Gegenstand der Friedensverhandlungen.
Alto Maipo. Das ist der Name eines prestigeträchtigen Wasserkraftwerks in Chile. Oder besser gesagt, einer Baustelle. Denn fertiggestellt ist das bereits vor 10 Jahren begonnene Megaprojekt nahe der Hauptstadt Santiago noch lange nicht. Beteiligt waren und sind auch Zulieferer und Kreditgeber aus Deutschland und Europa. Trotz viel Kritik und Problemen halten die meisten von ihnen am Bau des Riesenkraftwerks fest. Schließlich stehe Wasserkraft für eine nachhaltige und umweltschonende Energiegewinnung. Doch stimmt das wirklich? Wir haben uns die Baustelle von Alto Maipo einmal näher angeschaut.
Nur eine gute Autostunde von Santiago de Chile entfernt, im Flusstal Cajón de Maipo, liegt eine der umstrittensten Baustellen Südamerikas, Alto Maipo. Für die einen ist die unterirdische Wasserkraftanlage ein gewagtes Meisterstück der Ingenieurskunst, für die anderen ein zerstörerisches Megaprojekt mehr. So sieht es auch Lucio Cuenca von der chilenischen Umweltorganisation OLCA.
Alto Maipo ist eine Megazentral de 530 Megawatt, según lo que declara la empresa.
Alto Maipo ist ein riesiges Kraftwerk mit einer Kapazität von rund 530 Megawatt. Es soll Wasser von 3 Quellflüssen hoch oben im Andengebirge abpumpen, dem Yeso, dem Volcan und dem Colorado. Anschließend würde dieses Wasser durch einen 67 Kilometer langen Tunnel geleitet. Weiter unten, im Flusstal Cajón de Maipo, würden dann 2 riesige Turbinenhäuser stehen.
Würde, würde, würde. Der Konjunktiv verrät. Alto Maipo ist auch nach 10 Jahren Bauzeit immer noch nicht in Betrieb. Und geht es nach den Bewohnern des Flusstals, dann sollen sich die Turbinen auch niemals drehen. Seit Beginn wehren sich die Menschen vor Ort gegen das Vorhaben, lassen bereits 2008 unabhängige Gutachten erstellen. Und die bestätigen, das Kraftwerk raubt den Menschen im Cajón de Maipo das Wasser. Die Schäden für den lokalen Tourismus, die Landwirtschaft und das lokale Klima wären immens. Schluss mit Rafting und grünen Avocadofeldern. Im weiteren Flusslauf stünden satte 120.000 Hektar Anbauflächen vor dem Aus. Auch die Wüstenbildung und Gefahr von Waldbränden nehmen zu. Trotzdem feiern die beteiligten Unternehmen das geplante Wasserkraftwerk. Unter ihnen der deutsche Turbinen- und Generatorenlieferant Voith Hydro.
Voith hat einen neuen Großauftrag für das Wasserkraftwerk Alto Maipo in Chile erhalten. Die Anlage im Großraum der Hauptstadt Santiago de Chile ist das größte Wasserkraftprojekt in der Geschichte des südamerikanischen Landes.
So heißt es in einer Pressemitteilung des Zulieferers aus dem Jahr 2012. Für weitere Nachfragen steht das Unternehmen Voith nicht zur Verfügung. Per E-Mail erklärt die Presseabteilung im Januar 2018:
Wir können Ihnen leider kein Gespräch anbieten, da wir als Zulieferer uns nicht zum Projekt Alto Maipo äußern können. Für Fragen zum Projekt müssen wir deshalb an die Betreiber verweisen.
Doch die Betreiberfirma von Alto Maipo, das chilenisch-internationale Konsortium AES Gener, ist ebenso schweigsam. Keine Antwort auf Anfragen, geschweige denn ein Interview. Hervorgegangen ist AES Gener aus der Privatisierung des staatlichen Energiekonzerns Chilectra zu Zeiten der militärisch-zivilen Diktatur. Das war 1987. Heute ist das börsennotierte Unternehmen ein attraktives Anlageobjekt für chilenisches und internationales Kapital. Oft vermischt sich das mit Politik. Als Direktor von AES Gener fungierte in den letzten Jahren unter anderem der amtierende chilenische Wirtschaftsminister Jorge Rodríguez Grossi. Die Umweltverträglichkeit bescheinigte dem Prestigeprojekt Alto Maipo die Unterschrift von Tania Bertoglio, Ex-Frau des zu dieser Zeit für AES Gener tätigen Lobbyisten Enrique Correa. Pendeltüren der Macht nennt Lucio Cuenca von der Umweltorganisation OLCA diese engen Verflechtungen von Politik und Wirtschaft.
Es gab Vetternwirtschaft, politischen Druck und viele weitere Unregelmäßigkeiten. Nur so konnte Alto Maipo überhaupt eine Genehmigung erhalten. Auch die Umweltnormen wurden zwar scheinbar alle erfüllt, doch viele dafür notwendige Informationen lagen überhaupt nicht vor. Das Projekt wurde einfach durchgewunken.
Como les hemos estado informando durante toda esta mañana, Aguas Andinas informó que a partir del mediodía habrá cortes de agua de emergencia.
Im April des vergangenen Jahres bekommen auch die Bewohner der Hauptstadt die Folgen dieser übereilten Entscheidungsfindung zu spüren. Plötzlich ist in Santiago das Wasser weg.
Wenn es weit oben in den Bergen regnet, dann reißt das Wasser schnell Gesteinsmassen mit sich. In diesem Fall den ganzen Aushub der Alto Maipo-Baustelle. Die Sedimente wurden bis ins Tal hinuntergeschwemmt und verschmutzten die Flüsse so stark, dass für die Menschen in der Region kein Trinkwasser mehr aufbereitet werden konnte. 3 Tage lang waren 4 Millionen Menschen in der Hauptstadt und Umgebung ohne jegliche Wasserversorgung.
Sagt Marcela Meyer von der Bürgerinitiative No Alto Maipo, die schon lange vor einem derartigen Szenario gewarnt hat. Trotzdem forciert die Betreiberfirma AES Gener auch danach den Weiterbau des Wasserkraftwerks. Für die Konstruktion der kilometerlangen Tunnel ist lange das europäische Konsortium Nuevo Maipo zuständig gewesen. Teil davon der deutsche Baukonzern Hochtief, der aus Deutschland schweres Gerät nach Chile transportiert, um dem ungewohnten Terrain unter dem Gletschereis in bis zu 4000 Meter Höhe beizukommen. Pikantes Detail: Es gibt bis Baubeginn keine geologischen Vorstudien. Nach einer Reihe von Unfällen kommt es zu Streiks der beteiligten Arbeiter. Sie suchen Kontakt zur Bürgerinitiative No Alto Maipo.
Die Arbeiter beschwerten sich über gravierende Sicherheitsmängel. Sie schimpften über die für die harte körperliche Arbeit unzureichende Ernährung und unwürdige sanitäre Bedingungen. Der Auftritt von Nuevo Maipo als Arbeitgeber war mehr als erbärmlich.
Im Juli 2017 dann die Überraschung. Hochtief steigt aus dem Megaprojekt aus. Zur Begründung heißt es, der im Vertrag vorgesehene Tunnelbau ließe sich unter den gegebenen Umständen nicht verwirklichen. Seitdem streitet sich der deutsche Baukonzern mit der Betreiberfirma vor einem US-Zivilgericht darüber, welche der beiden Parteien nun vertragsbrüchig geworden ist. Interviewanfragen weist Hochtief zurück, man könne sich wegen des laufenden Verfahrens nicht zu dem Fall äußern. Umweltaktivist Lucio Cuenca hat jedoch kürzlich Einsicht in die Gutachten bekommen, mit denen Hochtief seinen Rückzug vor Gericht verteidigt.
Die darin gezogenen Schlussfolgerungen sind lapidar. Sie bestätigen, dass Hochtief im Vorfeld des Bauvorhabens zu wenig geologische Informationen über das Gelände erhalten hat. In dem Bericht ist auch die Rede von einem Wasserlauf, der die ursprünglichen Schätzungen um ein Weites übertraf. Und außerdem habe Hochtief Gesteinsschichten vorgefunden, die sich mit den aus Europa eingeführten Tunnelfräsen überhaupt nicht bearbeiten ließen.
Nach dem Ausstieg des deutschen Baukonzerns fangen auch die Kreditgeber für das Megaprojekt Alto Maipo an, Überprüfungen anzustellen. Zu ihnen zählen neben chilenischen Geldhäusern, der Weltbank sowie der Interamerikanischen und der Norwegischen Entwicklungsbank auch die KfW IPEX, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Förderbank,
die für den Export und Projektfinanzierung verantwortlich ist. Eine Beteiligung an der Finanzierung eines Energieprojekts in Chile rührt demzufolge daher, dass ein deutscher oder europäischer Exporteur Lieferungen in das Projekt tätigt oder ein deutsches oder europäisches Unternehmen selbst an dem Projekt beteiligt ist,
sagt ein Sprecher der Bank. Solange also der deutsche Zulieferer Void weiterhin Turbinen liefere, sei eine Finanzierung von Alto Maipo über deutsche Steuergelder gerechtfertigt. Und die internationalen Umweltstandards? Werden die tatsächlich erfüllt? Im Januar 2017 zeigt die chilenische Umweltbehörde insgesamt 14 Verstöße gegen die Baugenehmigung an, von denen 9 schwerwiegend seien. Seitdem werden keine Tunnel mehr gegraben. Es herrscht Stillstand auf der Megabaustelle. Eine interne Kommission der Interamerikanischen Entwicklungsbank hat Anfang des Jahres deshalb eine Untersuchung empfohlen. Auch die Weltbank will eine laufende Kredittranche von 150 Millionen Dollar überprüfen, wegen nicht eingehaltener Umwelt- und Sozialstandards. Explodierende Kosten, wackelnde Kredite. Der Bau des Wasserkraftwerks Alto Maipo sollte ursprünglich 700 Millionen Dollar kosten. Inzwischen gehen Experten von etwa 3 Milliarden aus, also mehr als ein Vierfaches der ehemals veranschlagten Summe. Die chilenische Tageszeitung El Mercurio titelte kürzlich Alto Maipo am Rande des Knockouts. Doch noch gibt sich die Betreiberfirma AS Jena nicht geschlagen. Neuerdings gibt es eine Zusicherung des österreichischen Baukonzerns Strabag, die brachliegenden Tunnelkonstruktionen von Hochtief fertigzustellen. Ohne die aktuellen Umweltauflagen zu ändern, werde das jedoch kaum möglich sein, meint Umweltaktivist Lucio Cuenca. Andererseits verfügt auch die Strabag über gute Kontakte in die politischen Entscheidungszentren Chiles. Ihr Vorstandsvorsitzender ist Alfred Gussauer, ehemaliger österreichischer Bundeskanzler und Protagonist der Paradise Papers.
Gussauer hat neben Alto Maipo noch andere Geschäfte in Chile laufen und wird mit hohen politischen Kreisen der Sozialistischen Partei in Verbindung gebracht. Er hat gute Verbindungen und daran geknüpft sind natürlich auch gewisse Erwartungen. Die Strabag soll garantieren, dass mit Alto Maipo irgendwann Gewinne gemacht werden. Im Moment muss das Projekt sich jedoch erst einmal den Sanktionen der Umweltbehörden stellen.
Während der Bau an den Tunneln von Alto Maipo also gerade stillsteht, bleiben die Gegner des Wasserkraftwerks weiter in Alarmbereitschaft.
Für uns steht fest, Alto Maipo ist ein schlechtes Projekt und längst zum Sinnbild der politischen Korruption in Chile geworden. Den Wasserlauf eines der wichtigsten Flusstäler des Landes zu zerstören, war und ist eine irrsinnige Idee. Denn für die Menschen vor Ort und die Bewohner der Hauptstadt ist dieses Wasser lebenswichtig.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de